Ja, also wir reden auf jeden Fall über Design Thinking, über Service Design und über gerade im Moment sind wir schon eingestiegen über Mobility, also Mobility as a Service mit dem Andreas Fehr. Vielleicht nur einen Satz. Normalerweise kennen wir immer das Intro, ne, wo ich jetzt Lobhudelei über dich mache. Aber ich weiß nichts. Ne?
Das ist mir allzu angenehm sowas.
Mach mal du. Also Blue Pingo weiß ich, magst du oder bist du aktiv?
Ja, ich bin zugezogener Franke. Ich bin acht Jahre jetzt in Nürnberg.
Ach so, ich dachte länger.
Hab Nürnbergs ersten Coworking Space am Josefsplatz mitgegründet. Bin inaktives Mitglied bei Blue Pingo e.V., einem Verein, der sich für nachhaltig Leben in Franken engagiert. Bin mittlerweile Twitterwesen im beruflichen Sinne, bin hier bei Insert Effect, wo wir jetzt auch gerade sitzen, als Mobility Experience Designer unterwegs und versuche, digitale und analoge Mobilität zusammenzubringen hinsichtlich einer einheitlichen, guten Nutzer-Experience, so dass es in Zukunft völlig obsolet wird, eigentlich noch ein eigenes Auto zu besitzen.
Ja.
Und
schöne Grüße an Alexander Zeidelhack an der Stelle. Er ist seit 14 Jahren umgesetzt, glaube ich.
Und habe dann noch ein bisschen freiberuflich eine Innovationsberatungsagentur, wo ich mit einem Kompagnon zusammen Unternehmen in Sachen Design Thinking, Service Design und Innovation begleite und berate.
Da hast du uns ja auch schon geholfen, ne? Also ja. Wenn wir mit dir, seitdem kenne ich den Begriff Experience Safari, also wenn ich einfach vielen Leuten zuschaue, was die so treiben, ne? Also ich betreibe ja quasi mit meinen Kindern permanent Experience Safari.
Definitiv, ja. Die Kinder sind die beste Art und Weise, die Welt auch wieder mal einen anderen Blickwinkel zu betrachten. Ja, geht mir auch so jetzt als junger Papa.
Genau. Also. Ja, wie alt sind deine Kinder?
Oder meine Tochter ist 2 Jahre jetzt bald.
Wir haben schon lange nicht mehr gesehen.
Der Grund, warum ich abgetaucht bin. Ne? Also es ist halt so, wenn du kriegst du Kind, wirst Vater und dann verändert sich der Fokus und da ist nichts mehr mit Netzwerken erstmal. Wobei ich treffe mich jetzt immer zum Mittagessen, halt abends nur. Ne? Da müssen wir öfters Mittagessen gehen.
Das ist auch mein Ding. Also immer, gibt es auch Bücher, ne? Gehen nie alleine Mittagessen. Also, aber ich gehe einfach, genau, Mittag machen wir was, quatschen wir. Wir haben uns Nachmittag gewählt. Ne? Okay, also, aber das interessiert mich schon brennend. Also, ich habe jetzt Handy und ich will jetzt von hier in Nürnberg-Gostenhof, oder muss ich nach Gostenhof?
Ja, ist genau, Gostenhof.
Nach Fürth, ne? Ins Komplex. So, jetzt brauche ich mal VGN-App.
Ja.
Naja, die ist ja gut, ne? Die sagt mir dann U-Bahn, Bus, fertig.
Ja.
Oder Zug und auch Bus und auch wieder fertig. Aber,
du könntest ja was für dein Fitness tun, weil du bist ja Fitness-Sport-Bewegungsbegeisterter. Du könntest es ja auch mit dem Fahrrad fahren.
Ach so,
du könntest ja auch ein Bike-Sharing nutzen.
Ah, aber das hat nicht die VGN-App drin, ne?
Genau.
Ah.
Das ist dann das Thema Mobility as a Service und dementsprechend auch solche Apps, die praktisch all diese Mobilitätsformen in einem Frontend miteinander verbinden. Dass du als Nutzer nur noch sagen willst, du willst von A nach B.
Ja.
Und unter Berücksichtigung von aktuellen Verkehrslagen, Störungen auf irgendwelchen Strecken oder auch vielleicht Wetter? Kontext, Wetter, ja, oder ja. Großveranstaltungen,
aha,
kriegst du von dem System das ideale Routing, also das, wie du von A nach B kommst oder nach C kommst und mit welchen Verkehrsmitteln du fahren kannst. Und du kannst dann idealerweise in dieser App dann eben sagen, okay, ich nehme erstmal ein Stück lang fahre ich mit der U-Bahn und dann den Rest, die letzte Meile, fahre ich mit einem Bike-Sharing zum Beispiel, mit einem Fahrrad. Und dann kannst du dir diese Benutzung auch direkt über das Handy buchen, kannst das Ticket ziehen und hast damit alles bezahlt.
Gibt es die App schon?
Es gibt schon erste Apps, die sowas anbieten.
Aha.
Es gibt da Mars Global, die haben in Helsinki die erste Test-App draußen.
Aha.
Es gibt von Daimler ein Startup, Movil.
Mars Global, da ist es All Transfer. Okay. Von Daimler?
Von Daimler, ja. Das Movil ist von Daimler und gibt es auch schon seit 2-3 Jahren, ein wenig länger sogar schon. Aber die sind noch nicht so wirklich erfolgreich. Also das ist ähnlich wie das, da gibt es ja immer so einen schönen Spruch von der Shift School, ne, mit dem Digitalisierung ist wie Teenage Sex, alle reden drüber, keiner weiß, wie es geht. Das ist im Endeffekt für Mobility as a Service genauso. Ne? Also weil alle reden drüber, das ist der neueste heiße Scheiß. Also wenn Daimler, VW und so investieren unglaublich viel in verschiedene Startups, die in die Richtung agieren. Die Deutsche Bahn hat Yoki ein neues Ridesharing-Angebot etabliert, wo ich also praktisch so das moderne Rufsammeltaxi habe. Ja. Aber man weiß noch nicht so wirklich, welche Systeme sich durchsetzen werden, welche Formen der Mobilität in Zukunft auch gerade im Bereich der letzten Meile attraktiv werden. Ja, wir haben jetzt aktuell das Thema E-Scooter, ja, diese City-Roller, ja. Ja, wo sie alle das hypen und in Bamberg jetzt auch, dass die ersten 10 Testroller stehen. Ja.
Genau.
Aber man weiß noch gar nicht so wirklich, ob das alles so funktioniert. Ob es, letztendlich ist es ja nur erfolgreich, wenn es die Menschen auch nutzen. Ne?
Ja, und der Mensch ist offen für Neues, solange es dem Alten möglichst gleich. Ne?
Ja,
heißt es immer. Aber nein, es braucht ein Umdenken und man muss ein bisschen raus aus der
Gewohnheit. Wir merken das Gewohnten, ja, das ist in Deutschland ja ein wenig schwierig. Ne? Das haben wir ja mit dem nachhaltigen Leben. Wir müssen eigentlich die Alarmglocken schrillen.
Ja, volle
und
Kanne. Ne?
Das Thema Mobilität ist natürlich, Mobilität, man muss es eigentlich erweitern, nur das Thema Logistik. Ja? Ist eines der Hauptfaktoren oder Stellschrauben, die wir drehen können.
Als Logistik heißt, ich bestelle bei Güter, Rewe einen Einkauf und dann kommt es auch mit dem UPS oder mehr.
Gibt es ja hier in Nürnberg auch ein schönes Modellprojekt, was sehr erfolgreich war mit dem Lastenfahrradlieferdienst, mit der Lastenfahrradlieferung, wo also, ja, ich glaube, das war die GLS mit dabei war oder DPD und das lief so erfolgreich, dass es das weil auch in anderen Städten Paketdienste praktisch die letzte Meile mit solchen großen Lastenrädern, wo ganze Europalette reinpasst. Ja.
Weil ich fahre jetzt dann zurück nach Fürth und ich habe ein Auto und hast dann einen Kofferraum, ich könnte also gut was mitnehmen. Ne? Es könnte jetzt, während wir da sitzen, könnte jemand zu meinem Auto gehen, in den Kofferraum was reingeben. Ich fahre dann nach Fürth, stelle mein Auto dort ab, wo ich hin will, und dort nimmt einfach jemand aus meinem Kofferraum wieder was raus. Also ich würde meinen Kofferraum echt zur Verfügung stellen. Ne? Sowieso Quatsch, mit dem Auto daher zu fahren, aber ich stehe auf einem anderen Blatt. Aber wenn schon, dann schon. Ne? Weil jeder bewegt sich ständig. Ne?
Also ja, da gibt es schon so ähnliche Versuche. Gab es in Amerika von Amazon und DHL auch ein Projekt, wo eben Leute, die sich bei Amazon was bestellt haben, eben auch angeben konnten, dass der Bote das bei einem Auto im Kofferraum ablegen konnte.
Kofferraum oder auch im Hausflur und so, aber ja, da gibt es ja in Deutschland einen Aufschrei. Ne?
Ja, das ist die große Frage. Also wie gesagt, es ist also auch da, ne? Also wie auch beim Thema Digitalisierung generell, gibt viele, also vieles ist möglich. Mhm. Ich frage, ob es von den Menschen genutzt wird, ob sie es akzeptieren, ja? Und ob es sinnvoll ist. Ja, ob es wirklich einen Mehrwert bietet. Ja. Also, wenn jetzt, ich könnte natürlich auch mit Drohnen mir irgendwas liefern lassen, dann schwimmen 10.000 Drohnen in der Stadt in der Luft rum, ist das erstrebenswert? Große Frage. Ja. Also, aber das ist das Thema, also ich sehe schon, dass das Thema Mobilität und wenn ich weggehe, also generell, ja, weggehe von Besitz hin zum Nutzen, wenn ich es brauche. Ja, weil, schau mal, du hast gesagt, du hast ein Auto, was hast du denn für ein Auto?
Ja, ich habe einen völlig überdimensionierten, tonnenschweren BMW, ja. Also,
wozu hast du denn, was waren deine Auswahlkriterien, wie du das auch so damals?
Naja, es ist ein Plug-in-Hybrid, was aber im Nachhinein auch sehr als Schwachsinn erweist. Ne? Also gut, ich kaufe den Strom von der deutschen Bürgerenergie. Ne? Also ich bin quasi mit Windkraft da, aber es tröstet auch nicht drüber hinweg, dass ich 80 Kilo, was ich wiege, mit 1,5 Tonnen hierher transportiert. Totaler Schwachsinn. Also drum, Zug, U-Bahn, das nächste Mal mache ich es auch, aber irgendwie war es heute Bequemlichkeit, einmal so sagen, komm, steig schnell ins Auto, ja. Aber also Änderung der Gewohnheit. Aber also Fakt ist, man muss es wollen, man muss es machen, ausprobieren und
die Möglichkeiten sind schon da. Also jetzt im Endeffekt, also wenn ich in einer Metropolregion wohne, ne?
Ja.
Also in der Metropole,
ja,
dann ist ein eigenes Auto nicht
unbedingt
so lebenswichtig. Ja.
Die Burkhardts haben auch keins mehr, ne?
Ja. Da reicht es, wenn ich einen Zugang habe, ja, zu einem Carsharing-Angebot oder so, dann kann ich mir mal einen Kleinwagen holen oder mal einen größeren Kombi, wenn ich mal einen größeren Einkauf machen will oder so.
Bei uns ist doch Scooter, glaube ich, ne?
Oder Scooter, wir haben, ja,
Scouter.
Scooter,
ja.
Ja, ja, oder gibt ja jetzt mit Flinks da, wir haben jetzt hier gerade ein größeres Projekt gehabt, um das neue Mazda Carsharing, Achtung, Werbung, bei Flinks zu integrieren, also dass dann praktisch das Flinks-Angebot noch erweitert wird um das Thema von Mazda. Ja, und wobei ich das jetzt zweifelhaft sehe, dass meine Wette ist, dass die Automobilhersteller solche Carsharing-Modelle jetzt auffahren, um potenzielle Kunden mit dem Produkt in Kontakt zu bringen. Dann, wenn bei denen mal eine Entscheidung ansteht, zu sagen, okay, dann kaufst du halt doch mal deinen Mazda dabei. Das war ja ganz cool, wie ich den als Carsharing-Auto gehabt habe. Mhm. Ja, also momentan ist es aber schon noch so, und das ist ja so, wir haben das oft mit Technologien so gehabt, ne? Also mit dem wer hat sich damals einen Nokia Communicator gekauft? Das waren die Early Adapters, das waren die Geeks und Nerds, die für sowas offen waren.
Hatte ich auch einen, hast du einen gehabt, oder?
Und ich hatte keinen, aber ich hatte Zugang zu einem.
Ja, ich fand's ja
cool. Und den Durchbruch hat die Technologie eigentlich dann erst gehabt, wie das intuitiv benutzbar wurde mit den iPhones, also von Apple. Ja, und das war genau. Das ist auch der Erfolgscode von Apple, ja, also die intuitive Nutzung. Und das sagen wir, oder das ist auch so der Ansatz, den wir einfach versuchen auch zu fahren, ist, die neue Mobilität hat erst dann eine Chance, sich wirklich durchzusetzen, auch dieses Autofreie, also dieses, ich besitze ein Auto und bewege mich nur damit fort, das zu verändern, wenn die Alternative besser ist. Ja, also wenn ich es viel leichter nutzen kann und wirklich das Angebot meinem aktuellen Bedarf entspricht. Weil man hat ja, also ich war letztes Jahr, habe ich einen schönen Vortrag gehört hier von dem Professor aus Nürnberg. Der hat bei einer Veranstaltung von uns auch so ein wenig erzählt, Mobilität ist ja eigentlich kein intrinsisches Motiv, sondern eigentlich, also außer ich gehe jetzt mal wandern oder ja, flanieren, aber eigentlich bin ich ja immer gezwungenermaßen mobil. Ja, ich muss auf die Arbeit, ich muss mein Kind in den Kindergarten bringen, ich muss in die Schule, ich muss auf eine Geschäftsreise gehen. Also das sind ja eigentlich eher konstruierte Situationen. Ja? Mhm. Und die unterscheiden sich ja eigentlich. Und eigentlich ist es völlig irrwitzig, einen Haufen Geld in irgendeine Blackkiste zu stecken, die nur einen Bruchteil meines Mobilitätsbedarfs eigentlich abdeckt. Mhm. Ja? In den meisten Situationen wird mir vielleicht der Kleinwagen reichen. Jetzt aber will ich mit meiner Familie in Urlaub fahren, da brauche ich schon eine große Kiste. Jetzt habe ich die Wahl, ne? Kaufe ich mir einen Kleinwagen, vielleicht einen Elektro-Stadtflitzer, der eigentlich 95% meiner Alltagsmobilität abdecken könnte. Ja. Oder kaufe ich mir halt ein großes Auto, ein Kombi vielleicht oder ein Familienvan, weil ich halt auch zweimal im Jahr mit meiner Familie in Urlaub fahren will. Vielleicht an den Strand oder in die Berge oder sonst irgendwas, um das Thema Flug genau. mal auszuklammern. Genau. Ja, also und das ist eigentlich der Ansatz, den so auch so verschiedene neue Technologien ja noch möglich machen. Ja, wenn wir das Thema autonome Fahren mit einbeziehen, dann haben wir schon nochmal eine spannende Diskussion, was da eigentlich alles möglich ist. Ja, also da kann ich eigentlich dieses Vier-Räder-Konzept komplett neu denken. Also muss dann ein Auto wirklich noch so ausschauen wie ein Auto, wie wir es jetzt gewohnt sind? Oder kann ich die Gefäße dann eigentlich komplett neu denken? Und da gibt es spannende Ansätze von Rinspeed und auch von Honda, ja, wo dann also das fahrende FabLab, ja, kennst du ja auch die Bewegung, je nach Bedarf eben ein anderes Gefäß auf der Antriebseinheit sitzt. Und dann kann ich sagen, okay, ich brauche heute von um 9 bis um 12 brauche ich im Endeffekt ein fahrendes Büro, weil ich irgendwie zum Geschäftstermin will. Und heute Abend muss ich meine Kinder vom Kindergarten holen. Da ist vielleicht ein Gefäß, was ausschaut, wo eine kleine Spielwiese für Kinder mit dabei ist. Das bessere Gefährt, ja. Und dann bekomme ich praktisch bedarfsgerecht für die aktuelle Situation, für den Nutzungskontext. Okay. Ja, da haben wir wieder das Thema Experience Safari, ja, der Kontext der Nutzung und des Bedürfnisses. Genau. Das bessere Angebot.
Und der ist ja auch vorhersehbar, ne? Also der Kontext der Nutzung. Ja. Die Algorithmen wissen ja so langsam, dass ich jetzt am Samstag nicht nach Fürth fahre oder so, weiß ich. Also, ne?
Ja, wenn spannend wird, bin ich dann zum Beispiel, es gab ein Forschungsprojekt von der TU Ilmenau. Die haben praktisch so ein Mobilitätsempfehlungssystem entwickelt, basierend auf deinen Kalendereinträgen.
Genau.
Ja, hast du deinen Tag, ja, du weißt, früh musst du von 9 bis um 12 bist in deinem Büro und dann hast du irgendeinen Workshop, musst du wegen Material mit irgendwo hin transportieren. Ja. Und abends gehst du wegen zum Sport und dann triffst du dich noch mit Freunden. Und basierend auf den Informationen kriegst du halt dann dementsprechend für so einen, idealerweise mit so einem MA-System halt auch dann die Nutzung vorgeschlagen. Ne? Oder okay. Wenn es dann draußen regnet und stürmt, wirst du nicht unbedingt mit dem Fahrrad fahren wollen. Mhm. Außer du bist der Hardcore-Biker, dann machst du es trotzdem. Dann hast aber auch eigentlich in der Regel ein eigenes Bike und fährst nimmst kein Bike-Sharing-Angebot.
Mhm. Also ihr entwickelt hier so technische Lösungen. Also ja. Du arbeitest da an... Ist es an Apps oder an Software?
Ja, ich gucke eigentlich über den Displayrand hinaus.
Ja.
Also wir haben hier UX-Designer, die sich rund um den Nutzungskontext der App auch Gedanken machen. Und es kann man sich darüber streiten, wo Service-Design anfängt und wie UX-Design aufhört. Aber ich mache mir dann schon eher Gedanken so um dieses Ökosystem, was da drumherum außen. Also wer spielt da alles mit? Mhm. Wer macht so ein Angebot überhaupt generell verfügbar? Wie arbeiten diese unterschiedlichen Dienste zusammen? Mhm. Und vor allen Dingen spannender wird es dann, wie sind denn eigentlich die Übergänge zwischen diesen unterschiedlichen Verkehrsmitteln gestaltet? Ne?
Ja.
Wenn du dich heutzutage durch Nürnberg bewegst, du siehst nicht unbedingt irgendwo Carsharing-Stationen oder Bike-Sharing-Stationen. Die sind noch leichter zu erkennen, weil sie meistens an irgendwelchen Bushaltestellen oder Straßenbahnhaltestellen stehen. Aber Bike-Sharing-Stationen Carsharing-Stationen sind irgendwie eher versteckt im öffentlichen Raum. Ne?
Was die Fahrräder betrifft, ich oute mich jetzt mal, Norris Bike heißt, glaube ich, habe ich schon gesehen, habe es noch nie genutzt. Dann stehen die Fahrräder da. Ne? Wenn ich jetzt da hingehe und ich will so ein Fahrrad nehmen, ist ja erstmal abgesperrt. Ne?
Also du musst ja erstmal registrieren, ja.
Kann ich das in dem Moment, wo ich es nutzen will, mich registrieren? Also innerhalb von zwei Minuten
schon
länger, und dann.
Das dauert schon wegen länger.
Ja, dann haben wir es schon wieder. Ne? Ja, das ist für die Zugangsschwelle für mich jetzt so.
Genau, und das ist nochmal eine Herausforderung, an der man noch arbeitet, aber das wird besser.
Ja.
Also ich glaube, bei Nextbike sind es mittlerweile irgendwie ein paar Minuten. Da wird so eine Testüberweisung durchgeführt. Wenn es funktioniert, dann kann man sich da was ausleihen. Mhm. Also ich hab zum Beispiel das Thema Ridesharing ist ja auch sehr bekannt. Da gibt es jetzt ja auch ein paar Startups hier in Deutschland wie Door2Door oder so. Mhm. Da habe ich auch ein Angebot in Hamburg und wollte es dann mal nutzen, weil es mich interessiert hat. Ja, und dann war keine Fahrt verfügbar oder halt irgendwie erst in 2 Stunden. Mhm. Ja, und dann ist das halt irgendwie so ein wenig schwierig.
Frustrierend, ne?
Ja, also die Nutzungsbarriere, das ist noch das ganz große Thema. Und,
ja, und dann halt, ich sag mal, das kennt man ja, wenn man vielleicht im Fintnestudio ist, in einem Fintnestudio, wo es 10er-Karten gibt, wenn das Wetter schlecht ist, trainieren alle. Mhm. Und deswegen gibt es ja Studios, die sagen, wir verkaufen keine 10er-Karten, weil dann wollen alle. Also das ist ja beim Fahrrad auch, wenn schönes Wetter ist, man alle erfahren und dann kriegst du keins oder so. Also, aber das sind alles so Sachen, da okay, muss man halt, ist ja auch vorhersehbar, ist ja wie beim Strom auch, man kann ja irgendwie voraussehen, also Predictive Analytics, glaube ich, heißt das auch dann, ne? wann, wie verändert das Wetter oder das Umfeld.
Welche Potenziale haben wir noch solche Geschichten, wie irgendwelche große Ereignisse, wenn eine große Veranstaltung, ein Fußballspiel oder ein großes Konzert oder so ist, dann kannst du schon damit rechnen, dass da andere Mobilitätsbedarfe sind. Ich meine, nichts anderes macht ja der ÖPNV und Bieter auch. Also die wissen ja auch ungefähr, wann irgendwelche Auslastungen sind und machen da Bedarfsanalysen immer wieder, um dann ihren Fahrplan dementsprechend zu gestalten. Aber das hinkt halt dementsprechend auch. Und wir haben jetzt schon heutzutage, also gerade das Thema ländlicher Raum und öffentlicher Nahverkehr ist ein ganz heißes Pflaster. Ein ganz großes Thema.
Also ich würde gerne jetzt mal weg von der Mobilität mit dir mal ansprechen, über, weil du halt dich mit dem Thema Coworking, ist ja da ein Spezialgebiet
auch.
Coworking und wie sieht es da aus? Du hast mit Wilfried auch gesprochen, ne? Wir brauchen ja, also ich würde mir ein Coworking im Landkreis würde wünschen.
Ja.
Jetzt gibt es, jeder sagt, ich muss mal in Erlangen das anschauen, dieses da.
Buglin Hall.
Ja. Natürlich Design Offices, finde ich super. Aber ja, so Coworking, wo du sagst, so, ich bin jetzt gerade in, keine Ahnung, Großhaberstaff, ich will jetzt da mal mich an den Schreibtisch setzen oder so.
Ja.
Also Coworking kommt, nimmt mehr zu oder also ist das was, wo man sagt...
Ja, ich würde sagen, von der Gartner-Hype-Kurve ist das schon wieder, der Peak ist eigentlich schon fast ein wenig drüber.
Okay.
Ich vermute, es gibt einen zweiten Hype, ausgelöst durch das Thema New Work.
Genau.
Und durch das Thema flexiblere Arbeitsplatzmodelle in den Unternehmen.
Aha.
Dass das nochmal eine Renaissance erfährt.
Also, aber du bist ja auch hier. Du hast hier deinen Schreibtisch, einen festen Schreibtisch.
Ich arbeite hier, ja.
Also, ja, ja. Büro, ja.
Also wir ziehen je nach Projekten unterschiedlichem in die Büros durch die Gegend. Ja.
Okay.
Aber sonst, wenn ich freiberuflich unterwegs bin, komme ich schon irgendwie in die Situation, dass ich in irgendwelchen Städten bin und dann mir gezielt auch Coworking-Angebote raushole, wo ich halt, Ziel ist dann, da muss ich leicht hinkommen. Ne? Also ich will dann nicht großartig erst noch Taxi fahren müssen oder eine halbe Stunde laufen, bevor ich irgendwo hinkomme, sondern das muss dann schon gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein, damit das funktioniert. Das war ja auch damals unsere Prämisse, wie wir mit dem Coworking Nürnberg-Angebot schwanger gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir brauchen ja was in zentraler Lage, wo du schnell auch ohne Auto hinkommst. Ne? Und
Ich habe gerade mal nebenbei in App Store geschaut, es gibt One Coworking, eine App. Also eigentlich, ich wollte halt jetzt wissen, wo sind alle Coworkings. Aber das muss halt auch wieder einer pflegen, ne?
Ja, es gibt ja Übersichtskarte von Coworking Deutschland. Das sind so.
Coworking Deutschland?
Das Spannende ist, dass ich da relativ schnell, das wie das bei solchen Trendthemen ist, es gibt business-orientierte Coworking Spaces, so wie sie auch Design Offices machen, weil die sind ja fast, also die waren kurz Ticken früher als wir damals auf dem Markt. Aber die sind ja mit einer ganz klaren Expansionsstrategie an den Markt gegangen. Ne? Die sind, wie gesagt, wir machen Coworking-Standorte in allen Metropolen in Deutschland und jetzt sind sie wahrscheinlich auf dem Weg nach Europa.
Genau, und aus Amerika kommen WeWork
und ja, da gibt es mehrere große Player, die global unterwegs sind, auch, ne? Die dann auch dann sagen, wir machen das nur in den Megacities und so. Ne? Und dann gibt es dagegen bewegen, und das ist halt das, wo ich halt sehr stark unterwegs bin, das ist halt dieses Community-Driven, also aus der Community heraus. Ne? Also hier in Nürnberg, das war ja ein Prozess, der ist, glaube ich, jetzt schon vor 11 Jahren oder so entstanden, hatten wir halt bei einem Barcamp, haben sich ein paar zusammengetan und gesagt, so aus der digitalen und kreativen Szene, also Mensch, eigentlich brauchen wir irgendwie mal einen Ort, wo wir uns treffen können, wo wir arbeiten können und wenn wir Projekte spinnen können. Ne? Und dann hat man mal in der Zentrifuge damals auf dem AEG-Gelände so ein Coworking-Festival gemacht, wo man mal so eine Woche lang Coworking ausprobiert hat, und da haben sich dann 5, 6 Leute zusammengetan und gesagt, so, wir gehen jetzt mal los und suchen mal Immobilie, wo wir das machen können. Dann hat man ja 2 Jahre lang gesucht, und das war ja dann so mein Kontaktpunkt auch, wo ich dann bei einer Social Bar in der Zentrifuge war, nach dem Studium, wo ich nicht wusste, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin, und da habe ich dann ja Leute kennengelernt, also den Markus Teschner kennengelernt, der dann noch ein paar Leute vom Coworking, Felix Böhm und Michael Stingel und so und den Stefan Probst, die jemanden gesucht haben, der so das Betriebsmanagement machen könnte. Da habe ich gesagt, ey, cool, kann ich. Ich komme nach Nürnberg und baue einen Coworking-Space mit auf. Mhm. Und das war ja von Anfang an Community getrieben. Also da haben Leute mitfinanziert, dass das Ding überhaupt möglich war. Wir hatten von Anfang an auch alle Meetups bei uns im Coworking, und das lebt halt von der Community. Genau. Ne? Und das ist halt so, ja, Design Office ist für eine ganz klare Linie, die machen wir so Coworking für Corporates, ja, und
Community, sage ich dir jetzt mal ganz offen, wo ich mir denke, ja, da gibt es auch noch zu tun, ich sag, Community, da gehörst du ja dazu oder gehörst du nicht dazu, die muss halt immer klar erkennbar offen sein, irgendwie, sage ich mal, weil wie gestaltet man es, dass die Berührungsangst weg ist? Ich habe jetzt in Fürth, muss es auch 2 neue Coworkings geben, ne? Also, was haben die, ist man wieder bei Touchpoints oder so, ne? Wie wirst du da eingeführt? Also wie einladend ist es? Kommst du da rein und schaust erstmal alles nach dem Motto, wer bist denn du? Dich kenne ich gar nicht. Ja. Oder kommst du rein und ja, genau auf dich haben wir gewartet, weil du bist nämlich jemand, den kennen wir noch nicht, geh mal her, ich zeig dir mal was. Also der braucht halt irgendwie einen Host, einen Coworking-Host. Genau. Das hast dadurch du super gemacht in Nürnberg. Also ich erinnere mich an unsere erste Begegnung da in dem Coworking. Aber also siehst du das auch so oder bin ich
da absolut am Holz? Absolut, du brauchst einen Host dafür. Es ist halt Community Manager, Anführungszeichen. Das kannst du auf vieles anderes übertragen. Das kannst du auf den Handel übertragen, das kannst du auf die Gastwirtschaft oder Fitnessstudios übertragen. Derjenige, der das, also es gibt immer, entweder hast du eine Person oder mehrere Personen, die Seele des Ladens sind.
Genau.
Die Fremde willkommen heißen, in der Gespräch verwickeln, empathisch auf jemanden reagieren und offen sind. Ja, und das kommunizieren.
Ach, das wird mir gefallen. So ein Coworking-Host, das hat mir eigentlich immer oben waren. Ne?
Und das ist elementar natürlich, weil der muss natürlich dann, da müssen die Fäden zusammenlaufen, der musst du wissen, der macht das, was du ja machst, Micha. Wer macht was? Ja, wer könnte wo Unterstützung gebrauchen und was ist denn deine Expertise her? Da habe ich mal dir was gehört, da musst du mal dahin gehen und so. Davon lieben auch solche Communities. Ja, und das ist elementar für sowas.
Es gibt ja jetzt auch die Bewegung, wo, also das ist das Thema, ich glaube schon, es ist ganz wertvoll, dass sich Menschen begegnen an Orten, die inspirierend sind, wo die Arbeitsumgebung passt, wo man gerne hingeht und gerne miteinander was schafft. Ne?
Ja, die Gelegenheiten bieten. Ne?
Also Gelegenheiten bieten, ja.
Es gibt ja immer, wenn man sich so anguckt, du brauchst also Begegnungen, Orte, in denen Dinge passieren können, entstehen können. Ja, also es braucht ja immer eine Gelegenheit, das heißt auch, wir die Gelegenheit am Schopfe packen. Ja.
Ja,
und es braucht Möglichkeitsräume, wo sowas stattfinden kann.
Ja, und kriegen wir das in der digitalen Welt hin? Weil ich schaue mir gerade an, so diese ganzen Plattformen, die es da gibt. Ich meine, seit 2009 gibt es, glaube ich, Designen lassen als Wettbewerb für Designer. Dann gibt es, oder 99 Designs, gab es länger, oder Was ich jetzt auch noch mir mal angeschaut habe, ist dieses Fiverr. Mhm. Und da sind ja auch Menschen halt auf der ganzen Welt verteilt, die irgendwie Kreativarbeit machen. Aber da geht es dann wohl um, wer macht es irgendwo am günstigsten oder so. Hast du da Erfahrungen mit solchen Portalen? Oder
nicht direkt. Ich kenne die Gründer von Design und Lassen auch.
Ja.
Aber es ist halt im Endeffekt so Ausschreibungsprojekt. Ich habe hier einen Job zu vergeben und wer macht es mir für wenig Geld.
Ja, das hat mit Community eigentlich nichts zu tun.
Wenig, aber es gibt schon auch Design-Communities, wo Leute ihre Designs zeigen, sich Feedback einholen und da ein Austausch, also fachlich getriebener Austausch stattfindet. Ja. Also ich glaube, gerade Digitalisierung ist, also ich hoffe mir, dass das wieder mehr Raum für echte zwischenmenschliche Begegnungen ermöglicht.
Braucht, also die digitale Transformation braucht eine analoge Revolution, oder wie?
Ja, definitiv. Also wir sollten uns, also gerade, also wenn wir die digitale Transformation nicht philosophisch und diskutiv begleiten als Gesellschaft, wir uns die Frage stellen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen und wie wir leben wollen, dann wird das ein nicht endendes Horrorszenario. Also dann werden die ganzen Albträume aus irgendwelchen Science-Fiction-Klassikern der 80er, 90er Jahre Realität. Ja. Also das muss man schon, also das ist das, was mir momentan ein wenig fehlt.
Ja.
Wir haben einfach das Problem, das Thema Digitalisierung ist wahnsinnig komplex, das Thema Technologie, ich meine, wir Digitalisierung machen wir seit seit Ende der 50er Jahre mit der Erfindung des ersten Computers und dann spätestens seit Tim Berners-Lee, HTML, der Entwicklung des massentauglichen Internets, haben wir eigentlich das Thema Digitalisierung. Ja, jetzt ist es halt die digitale Transformation. Das sind halt diese Buzzwörter, die man halt so braucht, damit man nochmal Beratergeschäft entwickeln kann. Aber es ist, was mir fehlt, ist der gesellschaftliche Diskurs, der findet viel zu wenig statt. Er findet vereinzelt statt. Es gibt auch Plattformen hier auch in der Region, das Nürnberg Digitalfestival.
Ja, das haben wir das von diesen jetzt irgendwie. Gibt da ein Barcamp jetzt?
Klar. Ja, weil man dann bei der Bayerischen Staatsregierung mal irgendwas vorstellen darf. Das finde ich auch gut. Das finde ich cool, dass sie das auch aus Community die machen. Das ist dann konsequent.
Ja.
Aber das Problem ist, du hast es vorhin schon gesagt, mit dem Thema Datenschutz oder so. Die Leute haben gar keine Ahnung. Die können sich das gar nicht begreifbar machen, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Thema Urheberrechtsdiskussion und solche Geschichten.
Ja.
Und da ist es eigentlich so mein Aufruf eher auch an die Kreativschaffenden, wo Kunst eigentlich als Übersetzer funktionieren muss. Also der so komplexe Themen begreifbar macht, erfahrbar macht, damit die Leute sich eine Meinung bilden können im wahrsten Sinn des Wortes und dann auch ein Diskurs darüber stattfinden kann.
Ja.
Und wir müssen uns als Gesellschaft hinterfragen. Also das, was gerade läuft, ist Friday for Future, längst überfällig. Wir waren viel zu lange tatenlos. Ja, und wir lassen uns durch irgendwelche vorgeschriebenen Themen eigentlich davon ablenken, diese großen Räder zu drehen. Mhm. Ja, so wie der Brexit momentan die EU hemmt uns auch, so fand ich es hier.
Ja, ich habe gestern zufälligerweise was gesehen über dass wir die Suche nach, ich glaube bei Wolf Capricci oder so, Konsens. Das ist wichtig, dass wir den suchen, ne? Dass wir nicht radikal immer sagen ja oder nein oder so, ne? Und wenn so, dann nicht, sondern dann halt diskutiert. Ne?
Also, ja, dass man das miteinander gestalten kommt. Also mit ins Aus, in die ja, man braucht eine gewisse Streitkultur. Ja? Und jetzt nicht die Form von Streitkultur, wie sie in den sozialen Medien gelebt wird, ja, mit persönlichen
Definitionen. Anonym, beleidigend, abwertend, ja. Okay, ja, also Kunst und Philosophie als, sage ich mal, Brückenbauer fürs Verständnis.
Ja, und dass wir halt eben uns überlegen, wie wir in einer Zukunft leben wollen. Weil das merken wir ja auch bei unserem Thema Mobilität. Ja, wir haben einfach gewisse Denkautobahnen. Also ich spreche mal von der Car-Dominant Logic, also von der autofixierten Denke. Das haben wir in anderen Bereichen genauso. Und wir haben eigentlich schon genug. Und das Spannende, was ich finde, ist auch gerade, das habe ich in den letzten Jahren für mich immer stärker auch wirklich bewusst wahrgenommen und das ist auch erkannt, dass man die Themen man muss sie natürlich einzeln angehen und bearbeiten. Da gibt es genug To-Dos oder genug Aufgaben, die man stellen muss, genug Herausforderungen, die man da lösen muss. Mhm. Aber sie hängen sehr stark auch miteinander zusammen. Ja, also wenn wir das Thema Coworking haben zum Beispiel und du hast eine Flexibilisierung der Arbeitswelt, ja, es ist ja eine Möglichkeit, um zum Beispiel das Thema Rush Hours in den Griff zu kriegen. Mhm. Ja, du weißt, in allen Metropolen ist zwischen 7 und 8:30 nicht wirklich viel Spaß auf der Straße zu erfahren. Also weder für einen Autofahrer noch für einen Radfahrer oder für einen Busfahrer. Ja.
Genau.
Habe ich eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten?
Mhm. Was jetzt
nicht heißt, dass jeder bis nachts um 12 arbeiten soll.
Aber es verteilt sich dann halt anders.
Ja, auch Lebensniveau. Und ich glaube auch, dass wenn nur ein Drittel von den Prognosen, die zum Thema Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz eintreffen, wenn wir in Zukunft uns eher Gedanken machen darüber, dass wir vielleicht noch 20 Stunden in der Woche arbeiten müssen, unser Einkommen oder Auskommen zu generieren und wieder mehr Zeit haben für Sinnstiftendes, Mehrwertstiftendes, ne? Also das Thema Selbstversorgung, genau. Oder etwas für
Gemüse
die Gesellschaft, ja, oder für die Gesellschaft etwas zu tun.
Waldspaziergang.
Ja, mit alten Menschen und Kindern.
Ja.
Keine Ahnung. Also dieses wieder mehr füreinander da zu sein.
Für die eigenen Kinder, für die Familie, für Freunde. Stimmt.
Genau.
Und super, das ist offen, dass es so ist. Ja.
Und das ist halt also die Chancen da zu erkennen. Und das ist das, wo ich halt dann sage, so, das sind die Amerikaner immer so ein bisschen beneidenswert. Ne? Das macht ja auch man spricht ja so die Amerikaner, die Silicon Valley, warum passiert denn das da alles da drüben?
Mhm.
Ja?
Ja.
Die haben ja grundsätzlich andere Gedanken, also Herangehensweise daran. Mhm. Wenn du in Amerika mit einer neuen Idee um die Ecke kommst, wenn du da jemanden begeisterst, dann laufen die los.
Mhm.
Weil die der Meinung sind, die Stolpersteine kommen schon früh genug in den Weg. Und erst wenn sie da liegen, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das umschiffen kann oder wie ich die auflösen kann.
Mhm.
Und in Deutschland, wenn du halt mit einer neuen Idee um die Ecke kommst, dann wirst du erst mal 100 Gründe hören, warum das nicht funktionieren kann.
Mhm.
Und das macht den Unterschied
aus. Einer davon ist Datenschutz.
Halt dann, ne? Ja, aber das ist auch wirklich so. Auch da, dafür gibt es Lösungen.
Ja.
Ja, also es gibt viele verschiedene. Also das ist mein Hauptkritik eigentlich an der momentanen Gesellschaft ist eigentlich der, dass wir haben in den letzten Hunderten von Jahren sehr, sehr viel geforscht. Wir wissen sehr, sehr viel.
Mhm.
Wir wenden das halt nicht an.
Mhm.
Ja, also es gibt in der Hirnforschung, wie entwickelt sich das kindliche Gehirn?
Mhm.
Ja, wir wissen da sehr, sehr viel.
Ja.
Das ist ganz viel über Experimentieren, Selbsterfahrung und so weiter.
Mhm.
Das hat nichts mit Bulimie-Lernen zu tun. Und in welchem Schulsystem leben wir?
Im Bulimie-Lernen,
ja, so wie wir es halt in Zeiten der Industrialisierung gebraucht haben, wie vor 100 Jahren, wo ich halt Fließbandarbeiter produziert habe.
Mhm.
Also von der Denkqualifikation her.
Ja, genau.
Und
auch
das wird ja...
betrifft, ne?
Wir sind alle... Wenn die Schule erst um 10 Uhr oder um 9.30 Uhr anfangen würde, wird es den Schülern viel, viel besser gehen.
Mhm.
Wären die viel entspannter und viel aufnahmefähiger. Ja? Und wenn die mehr Zeit hätten, wieder Kind zu sein und sich die Welt spielerisch zu erschließen, dann wird es viel... Also wären die...
Ja. Und die Kreativität fördern. Also meine Hoffnung sind da die coolen Lehrer. Ne?
Es gibt welche. Es gibt es auf jeden Fall.
Also
in meinem Bekanntenkreis auch. Bin ja auch sehr dankbar dafür, aber die resignieren auch so langsam.
Ja.
Weil einfach da zu wenig passiert.
Ja? Du kriegst da halt eher Gegenwind als Mitwind, aber die Schüler danken einem. Ne? Irgendwann sind die dann froh.
Wenn das Interessante finde ich, es wird ja... Ja, ein Thema, der Diskurs über das Thema Digitalisierung, da wird ja mal ganz gerne über was sind die zukünftigen Skills, die man so mitbringen muss, damit wir Menschen einen Vorsprung gegenüber der künstlichen Intelligenz oder der Robotik haben.
Ja.
Da wird ja Kreativität als eine der Schlüsselressourcen angesehen.
Mhm.
Es gibt im deutschsprachigen Raum ganze 3 Professurstellen, die sich mit dem Thema unternehmerische Kreativität auseinandersetzen.
Echt?
Für die Schlüsselressource der Zukunft gibt es 3 Professuren im deutschsprachigen Raum.
Ja, brauchen wir mehr.
Ja, also das und
Kreativität. Und halt, ich sag mal, dafür brauchst du halt auch Lockerheit und Entspanntheit und kreativitätsfördernde Kultur, Fehlerkultur. Weil du kannst kreativ sein, wenn du einfach Fehler hast, aber wie erzähle ich das? Ne? Genau. Also es stimmt. Oh, ist echt wichtig. Was machen wir? Was macht eigentlich der Gibt es den Global Service Jam?
Nächstes Wochenende ist wieder. Das ist die nächste Call des Wochenendes, die Global Service Jam.
Ah, du musst jetzt, weil der Podcast, das, was wir da jetzt gerade aufnehmen, kommt erst in glaube ich, 3 Wochen oder so.
Ja,
Da war sie dann schon. Und der Global Service Jam, der ist in der ganzen Welt und da überlegen sich Menschen, wie sie die Welt retten können.
Ja, nicht unbedingt. Das ist die
Global
Sustainability Jam im Herbst. Ja, aber es ist die Global Service Jam ist tatsächlich ein Event, wo sich die weltweit sehr stark vernetzte Service Design Szene zusammentut, um auf der einen Seite das Thema Service Design bekannter zu machen und für die Breite, also alle Leute einzuladen, das mal kennenzulernen.
Ja? Ich habe es jetzt verwechselt. Global Sustainability Jam, der ist tatsächlich dazu da, also welche Ideen hat man, um die Welt besser zu machen, oder zumindest halt nicht mehr so
nachhaltiger zu gestalten.
Und der Global Service Jam ist für die Service Designer.
Ja, es ist eine Jam-Reihe. Auch da, also Service Design und Design Thinking, ich versuche ja immer, da geht es ja darum, bedürfnis- und problemorientiert zu agieren. Mhm. Ja, also ein konkretes Bedürfnis zu befriedigen oder ein Problem zu lösen. Mhm. Ja, und dementsprechend ist bei den Jams eigentlich immer sehr schnell kommt man auch auf soziale Umweltthemen oder Gesellschaftsthemen. Ja? Mhm. Also das ist ein offenes Format, wo sich jeder beteiligen kann, um die Methodik und das Mindset mal kennenzulernen, das mal auszuprobieren. Und das, was da entsteht, wird unter Creative Commons veröffentlicht und kann auf der Plattform sich angeguckt werden, die ganzen Ideen, die da entstanden sind. Und das ist sehr frei, sehr kreativ. Es gibt zwar unterschiedliche Namen, die auch so ein bisschen unterschiedlich laufen. Also bei der Global Service Jam steht das Thema Service schon sehr stark im Vordergrund. Dann gibt es im Juni die Gov Jam. Gov für Government. Ja, also wo es darum geht, also dem Thema, ja, wie Kommunen, Behörden, Bürgerservices, optimieren, verbessern können mit Service Design Techniken, was zum Beispiel in UK sehr, sehr stark ist. Also die haben da die nutzen das Thema Digitalisierung, um sich als Verwaltungsapparat sich stärker dem Service-Gedanken zu öffnen und auch zu verändern. Okay. Und dann gibt es die Sustainability Jam, wo das Thema Nachhaltigkeit so als treibendes Schlagwort mitsteckt. Aber die haben eigentlich alle denselben Ansatz. Es gibt am Anfang gibt's immer einen Schlagwort, also einen Inspirationsstartpunkt, von dem man aus losläuft. Ja, und je nachdem, was da interpretiert wird, welche Probleme dann gefunden werden in den Interpretationsfeldern, entstehen Lösungen dafür. Ja, also es war bei der allerersten Global Service Jam war das Thema Superhero als Startpunkt für den Prozess gewählt. Ja, also da gab es ein Schlagwort Superhero.
Haben wir sofort
auf den Kopf, ne? Ja, aber halt unterschiedlich. Ne? Und dann ist es spannend, auf welche Probleme, auf welche Bedürfnisse die Menschen oder die lokalen Jams dann gekommen sind, um dann für ihr Problem, das Bedürfnis, was sie entdeckt haben, eine Lösung zu finden. Ja, weil super ist, also bei meiner ersten, bei dem Thema haben wir hier in Nürnberg den Experience Adventure Hero entwickelt, einen Online-App, wo Kinder Naturerlebnisse buchen konnten, ja, wo dann so ein, wo du praktisch jetzt hier wolltest mal, hast noch nie eine Kuh gesehen, ja, und dann konntest du halt. Da war der Gedanke, dass du dir online jemanden, einen Bauern suchst, wo du mal auf dem Bauernhof eine Kuh streicheln kannst oder so. Und dann war der Gedanke, dass du da einen Termin ausmachen kannst und dann kannst du fährst du dahin, erlebst es auch, machst ein Foto und speicherst dir dein Erlebnis in deinem Experience Adventure Hero Buch und hast dann so verschiedene Umweltthemen als Kind auch erlebt. Ja. Und also ganz unterschiedlich, wie die Leute hinlaufen. Ja. Und dann irgendwann war es mal einfach nur so ein Wassersplash, den man als Soundsignal gehabt hat, und dann war es ganz unterschiedlich, wo die Leute dahin hinkommen. Ja? Also was die Leute assoziieren mit diesem Startpunkt, welchen Problemraum sie praktisch eröffnen, zu dem sie dann auch Lösungen suchen. Also deswegen.
Cool.
Aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel für eine sehr starke, offene Community, wo auch viel daraus entstanden ist. Also ein paar Leute aus Großbritannien und aus Kanada, die haben sich davon inspiriert gefühlt und haben den Cycle Hack, das Cycle Hack Movement ins Leben gerufen, die auch.
Was ist das? Cycle
Hack, ja, genau. Also geht es ums Thema Fahrradfahren, um weltweit auch ähnlich wie diese Jams, ein offenes Format, wo man 48 Stunden Zeit hat, um Barrieren fürs Fahrradfahren abzubauen. Ah, ja, also wo okay. Das sehr, sehr, sehr cool ist, was wir auch in Nürnberg letzten Jahren dreimal veranstaltet. Ich habe es nach Nürnberg gebracht und zweimal hier auch mit veranstaltet. Cool. Mit Inside Effect als Sponsor. Und da ging es darum, dass du hast du im Vorfeld Barrieren fürs Fahrradfahren in der Stadt gesammelt.
Ja,
und dann hast du die Barrieren halt miteinander besprochen, hast dich getroffen, ja, offene Einladung, jeder kann mitmachen, egal wie alt, wie jung, mit welcher Expertise. Und dann hast du halt dir Probleme hergenommen, hast versucht, kreative Lösungen zu finden, Hacks zu bauen, ja,
ja.
Die dann auch in dem Wochenende prototypisch zu verproben auf der Straße, dir Feedback einzuholen und dann. Und das Spannende ist, das sind echt sind coole Ideen entstanden, die jetzt auch teilweise schon zu Produkten geführt haben. Ja? Also ja, Blinker im Helm, ja, oder Radhandschuhe, wo du halt dann Lichtsignale geben kannst.
Genau.
Und ein Lieblingsbeispiel, das war auch, war in der WUG und also hat global, weil Penny in Your Pants, und da haben Mädels als Barriere entdeckt, dass Frauen, die einen Rock tragen, dass das doof ist beim Fahrradfahren.
Ja.
Und dann haben die an dem Wochenende überlegt, was hat jede Frau nur bei sich? Kleingeld und ein Haargummi.
Aha.
Und dann haben die praktisch ein System entwickelt, wie du mit einer Münze und einem Haargummi deinen Rock so knoten kannst, aha, dass du da entspannt Fahrrad fahren kannst, ohne irgendwie einen Schlüpper blitzen zu lassen.
Okay, ja, geil.
Und die haben das als Open Source Anleitung ins Netz gestellt und es wurde von allen großen Magazinen etc. aufgegriffen und mega Hype. Ja, also
schön.
In Kanada hat sich sogar der Verkehrsminister mit den Leuten aus dem Cycling von Vancouver getroffen, hat sich da die Ergebnisse zeigen lassen, was unserem Steuer nie einfallen würde.
Aber jetzt gerade Open Source ist ja auch so ein Thema von dir, ne? Also ich bin ja auch
Fan. Also Open Source, ich bin ein Fan davon, ja.
Ja, das meine ich.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, du hast eine Idee und dann sagen viele, oh, die Idee muss ich jetzt mal schützen. Wer ist mal schützen? Gebrauchsmuster, Patent. Ne? Und ich finde es cool, also wie du sagst, man entwickelt eine Idee, stellt die ins Netz und ist teilbar und kann jeder anwenden. Ist doch schön, ne? Aber also das ist meiner Meinung nach der bessere Denkansatz.
Ja, ich finde auch die Creative Commons deswegen super gut.
Genau.
Zu sagen, hier, solange du das
nicht kommerziell
betreibst, kannst du es nutzen, wie du willst.
Und Namensnennung, ne?
Namensnennung. Es gibt ja verschiedene Commons, also verschiedene Stufen,
Regelungen. Das kann man anschauen auf creativecommons.org oder so.
Ja, das kann man, also finde ich eine super Geschichte. Also das ist der Treiber der Innovation. Also das ist ja das, was die großen Konzerne gerade lernen. Ja? Also
ja.
Tun sich sehr schwer. Ja, wo halt Tesla, ne? Und Elon Musk, ja, der jetzt einfach mal komplett die Konstruktionspläne von den Teslas
online stellt. Ja. Echt? Ja. Veröffentlicht. So nach dem Motto, da ist er.
Baut man halt.
Nee. Ist cool. Ja. Also, ja. Also beim Elon Musk muss man aufpassen. Ne? Was ist PR, was ist Online-PR und was meint er ernst? Aber der Gedanke ist schon mal gut, ne? Zu sagen, raus mit den Ideen. Weil wie die Autofirmen und überhaupt Technologieunternehmen leben ja von ihren Patenten und so. Ne?
Es gibt in Italien gibt es ein
Open-Source-Auto-Projekt,
wo die Teile Open Source veröffentlicht werden. Du kannst praktisch einzelne Bauteile verändern und da wieder reinschmeißen.
Ja. Oder so, ja. Man sieht es ja bei TMS-Systemen, oder? Ich meine, Typo 3, WordPress.
Ja, Also es ist spannend. Also es gibt ja, also ich glaube auch, und was ich spannend finde, ist auch, es geht ja bei dir auch um das Thema Nachhaltigkeit in dem Blog auch so und die nachhaltige Gesellschaft. Und ich glaube, dass in dem Thema Genossenschaften ein Schlüssel liegt für regionale Wirtschaftskreisläufe. Und ich finde es spannend, dass ich...
Die Gründung ist ja kompliziert, glaube ich.
Ja, aber lohnt sich.
Oder
also was ich vor allen Dingen auch gerade im Hinblick auf das Thema Digitalisierung und Daten.
Aha.
Es gibt an der TUM in München gibt es einen Doktoranden, der sich zum Thema Datengenossenschaft erforscht. und grundlegender Ansatz, und das, da bin ich auch der Meinung, da müssen wir über das Thema Datenschutz eigentlich auch gar nicht lang diskutieren. Daten gehören demjenigen, der sie generiert.
Genau, fertig aus.
Fertig aus. Ja. Also so ganz einfach. Ja. Und eigentlich interessiert mich nur, und das ist, da ist Estland ja Vorreiter, mich interessiert nur, wer macht was mit meinen Daten und warum.
Genau, ich habe es ja bewusst teilen.
Genau. Ne? Und es gibt zum Beispiel es gibt eine medizinische Datengenossenschaft aus dem Medizinbereich. Das sind Patienten, Ärzte und Medikamentenhersteller, Forscher beigetreten, um, ich glaube, es war Diabetes oder sowas, bessere Medikamentierung zu erstellen. Und das Schöne ist, dann kannst du deine Daten, die du mit irgendeinem Fitness-Tracker oder sowas generierst, reinspeichern. Der Arzt kann seine Diagnosen und Analysedaten damit rein speichern, diese Datengenossenschaft. Und
gibt es das schon?
Ja, gibt es schon. Und
in Deutschland?
Ist ein europäisches Projekt. Okay. Ja. Und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von den Pharmaunternehmen können darauf zugreifen und können halt neue, bessere Präparate entwickeln. Und das Schöne ist, du als Nutzer, jeder, der Daten in dieses System eingibt, sieht, wer was mit seinen Daten macht, wofür.
Okay.
Und ich kann jederzeit diese Nutzung widerrufen und den Zugriff auf meine Daten reglementieren.
Gut.
Ja. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Auf der einen Seite, um das Thema Datennutzung, Datenhoheit irgendwie zu regeln. Mhm. Ja, jeder, der Teil der Genossenschaft ist, der davon profitiert, kann mitwirken. Und der genossenschaftliche Gedanke ist ja, man hat ein gemeinsames Ziel, gemeinsames Ziel, worauf man darauf hinarbeitet.
Ja.
Und das kann ich mir für viele Lebensbereiche auch vorstellen, auch das Thema, wir hatten das am Anfang mal, warum Movil zum Beispiel noch nicht abhebt. Ich glaube, das wird auch...
Movil ist jetzt eine App,
diese App für Mobilität. Mobility as a Service von Daimler und die könnten sicherlich mehr machen oder mehr erreichen, aber das Problem ist, ich als Kommune möchte natürlich nicht unbedingt abhängig werden von einem Automobilkonzern.
Ja, das müsste Open Source sein oder
halt genossenschaftlich. Wenn ich mir jetzt die Metropolregion anschaue, dann habe ich da noch die VGN.
Also unsere Metropolregion Nürnberg. Also
Metropolregion anschaue, könnte auch eine Mobilitätsgenossenschaft gegründet werden, wo die öffentlichen Verkehrsbetriebe Mitglieder sind, Bike-Sharing-Anbieter, Carsharing-Anbieter, Mikromobilitätsanbieter, Lastenradanbieter und die alle dazu beitragen, hier in der Region ein nachhaltiges Mobilitätssystem zu ermöglichen.
Cool, braucht aber einen, der es macht, ne?
Ja.
Ein Treiber, aber das ist ja Volltime-Job, ne? Wenn du das machst, das quatscht man schon eine Dreiviertelstunde, ne? Machen wir noch ein paar Minuten.
Ja, schon.
Die wichtigen Sachen. Die dich so, wo du sagst, was ist dir als Botschaft noch unglaublich wichtig? Also du hast ja jetzt schon gesagt, die Vision hier auch vom Unternehmen, ne? Mobilität.
Dass Städte wieder Lebensorte werden, dass das Auto nicht mehr das Gestaltungsmerkmal Nummer 1 ist.
Genau, Städten, das ist die große Vision vom Unternehmen und die trägst du genau, also das auch deine Vision. Passt gut, ne? Wenn man in der Firma ist, aber ihr macht ja auch hier bei der Firma noch andere Sachen, ihr macht ja auch noch Apps für andere Dinge, oder?
Früher ja, mittlerweile eigentlich nur noch Mobilität.
Mittlerweile nur noch Mobilität?
Ja.
Cool. Also wer müsste jetzt sein als Auftraggeber, so klassisch, müsste ich Automobilhersteller sein? Oder?
Wir arbeiten für Automobilhersteller, wir arbeiten für Bike-Sharing-Anbieter, wir arbeiten...
Okay.
2011 haben wir die erste DB Ticket Navigator App mitentwickelt.
Ah, okay.
Unser erster Kontakt zur Mobilität.
Also die Deutsche Bahn.
Ja, oder wir mittlerweile, wenn ÖPNV-Betriebe Aufträge vergeben, muss man ja sicher in Ausschreibungsverfahren beteiligen, was wir auch sehr stark jetzt machen.
Ah ja, okay.
Weil ÖPNV für uns schon der Schlüssel. Also für uns, also für mich ist auch generell der ÖPNV und auch die, städtische kommunale Betriebe, Verkehrsbetriebe, Energiebetriebe, Stadtwerke, gehört für mich in kommunale Hand.
Genau, natürlich.
Das ist für mich, ja, das sind können die, das können die Treiber des Wandels sein, mhm, in den Bereichen. Mhm. Ja. Wenn Sie verstehen, dass, also,
ne, das mal ist, so ein Barcamp oder so eine Unkonferenz oder
gibt's was auch immer.
Mit Stadtwerks, ja, was ist denn Geschäftsführerin? Ne?
Ja, wir haben ja schon mit den Future Mobility Days vor zwei Jahren so ein großes Event gemacht und haben da jetzt auch eine Reihe von Veranstaltungen dazu. Also letztes Jahr hatten wir bei dem Nürnberg Digital Festival ein Barcamp dazu.
Macht ihr dieses Jahr was?
Dieses Jahr koordinieren wir vielleicht ein paar Events. Also der ADAC macht jetzt ein Barcamp zum Thema Mobilität
während
des Festivals.
Ja. Perfekt.
Die haben wir damals vor zwei Jahren mit akquiriert als Sponsor und die sind, haben da Spaß dran gefunden, haben den Mehrwert für sich erkannt auch.
Aha.
Und machen das jetzt dieses Jahr.
Cool. Sag nochmal einen Satz zu Blue Pingu, der Verein. Ne? Hm? Wo sitzt der Verein? In Fürth?
Ist es in Nürnberg? Prinzipiell in der Metropolregion aktiv, in Franken. Also der Claim heißt nachhaltig leben in Franken.
Okay.
Und den gibt es jetzt auch schon seit 10 Jahren. Mhm. Über 10 Jahre. Und möchte Mut machen, anstiften zum anders Leben.
Die Samenräder haben wir auch. Blue Pingu hat, glaube ich, auch mal gemacht, die Veranstaltung. Da hat meine Frau dann Samen gekauft. Oder?
Ja, genau.
Alte Tomatensorten.
Genau. Genau, bei dem Saatgutfestival.
Saatgutfestival.
Im Rahmen von der Biofach. Es gibt ja dieses Biofach trifft Nürnberg, die Eventreihe, wo Blue Pingu, Nürnberg Messe und die Stadt Nürnberg zusammen ganze Eventreihen dazu machen, um das Thema Bio während der Biofach auch in der breiten Stadtöffentlichkeit auch zu spielen. Mhm. Und Blue Pingu möchte anstiften, Lust machen auf nachhaltig leben und zeigen, dass das eben Spaß macht und dass das nur bedingt was mit Verzicht zu tun hat, sondern eher mit Gewohnheiten umstellen, bewusster Konsum. Genau. Und dass ich ja eigentlich, und das ist auch das, was der, das ist ja auch tatsächlich Fakt, wir haben es ja eigentlich tagtäglich mit unserer Kaufentscheidung in der Hand.
Genau, wir entscheiden.
Durch meinen Konsum entscheide ich, ob ich einem Geschäftsmodell, ob ich einer Unternehmensethik, zweifelhaft Nestle, zustimme, indem ich einfach deren Wasser trinke oder Coca-Cola oder ob ich auf regionale Produkte setze, die vielleicht nur in Glasflaschen zu bekommen sind.
Ja, hier, Frankfurt.
Ja, genau.
Muss schon nicht so lange durch die Gegend fahren.
Oder? Ja, genau. Und man hat da schon, eigentlich haben wir es jeder selbst in der Hand, man muss sich es halt bewusst machen und Blue Pingu möchte dazu anstiften und das ist jetzt weniger so ein mahnender, erhobener Zeigefinger, sondern es geht eigentlich, Blue Pingu macht sehr viele Mitmachprojekte, also Aktivierung. Ja, also Graswurzelbewegung. Mhm. Das einfachste Format ist das Agenda-Kino, was in Nürnberg angefangen hat vor ein paar Jahren, jetzt mittlerweile in vielen Städten hier in der Region auch Nachahmer findet oder auch veranstaltet wird. In Fürth gibt es das, glaube ich, alle 2 Monate, in Nürnberg einfach einmal im Monat.
Ja, ja.
Und das sind kostenfreie Filme aus dem weiten Themenfeld der nachhaltig gezeigt und dann auch darüber diskutiert, wo idealerweise noch oft der Regisseur oder sowas eingeladen sind zu der Diskussion.
Aha.
Das ist so das niederschwelligste Angebot, was Blue Pingu macht. Dann haben die ja den Stadtgarten auf dem Quelle-Areal damals initiiert. Jetzt gibt es ja einen zweiten kleinen Stadtgartenprojekt in der Südstadt. Sie haben dieses Biofach zu Schnürberg-Eventreihe, das Hartgut-Festival.
Stadtgarten übrigens, Blue Pingu wusste ich nicht, also, aber jetzt, weil die haben uns inspiriert und seitdem haben wir daheim 3 Hochbeete, also Paletten-Hochbeete.
Ja, genau, das sind genau so, was die machen auch so Baukurse für Hochbeete für zu Hause. Ja. Machen Kooperationen jetzt mit dem Urban Lab beim Z-Bau. Mhm. Da geht es ja mit dem Kulturstädtler und so. Da gibt es also verschiedene Vernetzungen. Blue Pingu hat den Regionalnutzen rausgebracht, auch in digitaler Form, einen Einkaufsführer zum Beispiel, wo ich also rund um meinen alltäglichen oder privaten Konsum, auch Thema Geld, Anlagen,
Regionallose Nürnberg einfach googeln und dann gibt es eine Webseite.
Gibt es über 1200 Adressen, glaube ich, mittlerweile aus ganz Franken, wo ich also vom Biobrot, vom Biobäcker über faire Klamotten bis hin zu fairen Büromaterialien für Haus- und Garten-Dekoartikel, ökofaire Haarwäsche, Schneider, also alles, eigentlich alles, den mein ökofairen Konsum eigentlich organisieren kann.
Da gibt es auch sogar als Blue Pingu, Regionallotse, Okay, es gibt es als App, hole ich mir, muss ich mir
runterladen. Die haben jetzt auch so ein Leihlastenfahrrad entwickelt. Und also die sind wirklich unglaublich aktiv. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren wegen auf dem Pausenmodus aufgrund meines Nachwuchses, aber ich verfolge das noch sehr gespannt und unterstütze so gut aus dem Off, wie ich kann.
Apropos verfolgen. Weil man jetzt ja, also gibst du immer noch, bloggst du noch oder gibst du irgendwo,
kann man dir. Selten, ich komme wenig dazu.
Kostet mir dann nicht viel dazu, ne? Blog. Also der Tipp ist vielleicht, wenn wir jetzt hier nachhaltig Blupingo, unterwegs sind, auf jeden Fall
blupingo.de anschauen. Das ist definitiv eine Plattform. Dann.
Was kann jeder machen, um die, um, also jeder für sich, um das Thema nachhaltig mobil oder zukunftsorientierte Mobilität anzustoßen, ist wahrscheinlich. Wie beim Konsum auch, man hat es selber in der Hand, steige ich ins Auto oder steige ich im Bus?
Nein. Aber selbst da ist ja auch beim Blupingo gibt es Ratschlag, also es gibt das Leihfahrrad, also das Leihlastenrad, wo ich das mir ausleihen kann, um zum Beispiel meine Wochenendeinkäufe oder meine Wocheneinkäufe nicht mit dem Auto zu machen, sondern mit dem Lastenrad. Also da ist schon also als zentraler Knotenpunkt Blupingo sehr zu empfehlen. Also die sind auch so europaweit vernetzt über das Transition Town Netzwerk, machen die aktiv mit und ja, das ist schon sehr, sehr spannend.
Aktuell läuft ja CO2-Fasten, ne? Bin ich darauf aufmerksam worden, auf das Landratsamt Bayreuth, die und überhaupt ganz viele Landratsämter, glaube ich, haben sich da zusammengeschlossen. Ich finde es cool, weil so dieses das Thema CO2-Fasten, jeden Tag posten die einen Tipp, was du machen kannst, um eben dein CO2.
Das ist extrem wichtig, also in der vielen kleinen Schritte. Also das heißt, man muss so eine große Themen, da kann keiner alleine, doch, kann jeder sehr wohl.
Baby Steps, ne? Kleine Schritte, ja.
Ja, das hat noch nie einer das große Rad gedreht, sondern es waren immer kleine, viele Räder, die das große Rad in Bewegung gesetzt haben. Und mein Aufruf ist eigentlich wieder mehr Empathie wagen, wieder mehr aufeinander zugehen, offen aufeinander zuzugehen.
Schöner Aufruf, mehr und, Empathie wagen.
Ja. Und vor allen Dingen, wir brauchen eine Vertrauenskultur. Also erstmal, man wird auch enttäuscht werden, es gibt auch Leute, die Vertrauen ausnutzen, sicherlich, aber wir brauchen, um diese großen Themen zu bewegen und unseren Kindern einen zukunftsfähigen Planeten, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu bieten, brauchen wir eine Vertrauenskultur.
Ja,
und das geht nur, indem ich empathisch bin. Ich mir überlege, warum agiert der andere gerade so, warum verhält er sich so? Vielleicht hat er irgendwelche Ängste, Zwänge dazu verleiten oder irgendwelche Erlebnisse.
Genau.
Und versuchen wir das ein bisschen besser nachzuvollziehen und vielleicht einfach auch mal nett und freundlich. Ja, weil Blupingo heißt immer so, die kleinste, einfachste, nachhaltige Geste ist, dem anderen ein Lächeln zu schenken. Und da gibt es viele, viele Übungen. Ja. Wenn du in Öffentlichen unterwegs bist, setz dich einfach in die U-Bahn oder in die Straßenbahn, in den Bus und schau dir die Leute an, lächel sie an. Und du wirst merken, wenn du die Leute anguckst, du fängst an, die Leute in Schubladen zu schieben, weil sie irgendwelche Klamotten anhaben, weil sie irgendwie eine gewisse Frisur tragen oder eine Brille aufhaben oder irgendwie. Und dieses Schubladendenken ist nicht unbedingt förderlich. Und das ist so die Nachhaltigkeits-Empathie-Challenge, die man sich jeden Tag aufs Neue irgendwie selber stellen kann.
Genau.
Versuchen, Leute nicht gleich in irgendeine Schublade zu stecken und irgendwie ihnen trotzdem offen und nett und freundlich zu begegnen. Und das ist sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und
schöner Aufruf. Empathie-Aufruf.
Ja.
Und genau. Und wenn man jetzt was lernen will über Service Design oder Design Thinking, dann kann man dich auch.
Kann man mich ansprechen. Wir sind in verschiedenen Bereichen.
www.
Aktiv.
Ich google Andreas Fehr.
Andreas Fehr googeln. Einfach Andreas Fehr googeln. Andreas Fehr in Nürnberg, da findet man mich schon.
Okay.
Ich weiß, es ist immer so, mit den eigenen Webseiten ist man nicht so. Da ist zwar viel im Gedanken vorhanden, aber noch nicht so aktuell.
Ja.
Ja, ich müsste vielleicht doch mal meine Fairtrade-Seite basteln. Ne?
Die Fairtrade, Fairtrade.
Ich bin halt kein Händler, ne? Das ist halt das.
Ja, du bist kein Händler. Ne?
Aber ich stifte lieber zum Handeln an.
Genau. In dem Sinne handeln.de haben wir auch noch, da sprechen wir noch anders drüber. Also schalte ich jetzt mal aus, war cool mit dir zu quatschen. Wenn ich jetzt Stopp gedrückt habe, quatschen wir noch ein paar Takte weiter, trinken nach einem Espresso und dann sehen wir uns bald wieder.
Auf jeden Fall.
Also vielen Dank, Andreas Fehr.